Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst und Klischee. Facetten des kreativen Lebens.
Der Podcast von Katharina C. Herzog, Christian Batzen-Tegemark und Philipp Pankratz.
Guten Tag, meine Damen und Herren.
Du.
Hey, das ist meins, Kevo. Ich habe das tatsächlich von einem Super Mario-Spiel. Da sagt er irgendwie sowas wie
Doodle.
Wirklich? Ja, vor ein paar Jahren ist irgendein Super Mario rausgekommen. Ich weiß genau welches, aber ich
kenne das auch nicht. Achso, das ist aber. Was ist das nochmal?
Egal.
Meine Damen und Herren, hallo.
Hallo.
Wir haben heute eine schöne Folge mit sehr viel Input von bisherigen Gästen und Gästinnen. Aber zuerst einmal, Kevo und Philipp sind hier.
Hallo.
Hi.
Und ich.
Hallo, Christian.
Und ich wollte fragen, Kevo, wie geht's da?
Mir geht's gut. Ich freue mich auf diese heutige Folge, weil wir ein bisschen über Nostalgie sprechen und so. Aber ja, bei mir tut sich viel.
Und Philipp?
Same skis. Ich bin auch super froh, dass wir wieder mal gemeinsam zu dritt am Tisch sitzen.
Ja.
Das ist immer sehr fein.
Das haben wir schon lange nicht gemacht.
Sehr lange nicht mehr. Da wird man direkt nostalgisch bei sowas.
Na Gott sei Dank geht es heute um sowas, ne?
Super, dann Philipp, fangen wir mit dir an, weil okay. Das machen wir nie. Wir haben den Philipp so selten hier.
Stimmt.
Und woran arbeitest du gerade? Was machst du eigentlich gerade?
Ganz viele verschiedene Dinge, aber die haben alle irgendwie mit Musik zu tun. Sei es jetzt selbst produziert oder die Vision von jemand anderen umsetzend oder Hilfestellung diesbezüglich zu geben. Also ich habe mit einem Seppo, mit einem guten Freund an seiner EP gearbeitet irgendwie dieses Jahr. Da sind wir schön langsam in der Fertigstellung, ich glaube, so viel kann ich sagen. Mit dem Florian C. Reitner, mit dem ich sehr viel Musik gemacht habe die letzten Jahre, würde ich mal behaupten. Da sind wir auch gerade am Konzipieren von ein Album für nächstes Jahr. Da wird es dann auch Aufnahmen geben. Und ja, das ist alles irgendwie dieses Jahr wieder so schleichend kommen. Ganz unbewusst, weil es hat immer so Phasen in meinem Leben gegeben, wo ich mehr Musik gemacht habe und dann wieder Phasen, wo ich weniger Musik gemacht habe. Aber die ist jetzt eigentlich relativ konstant. Release ist eher zweitrangig. Also es geht mir wirklich darum, das in diesem Moment zu genießen. Und ich glaube, diese Erfahrung mit dem Florian, über Stummfilme zu improvisieren, hat da irgendwie dazu beigetragen. Und da bin ich jetzt einfach gerade. Das macht furchtbar viel Spaß und Freude. Und ich hoffe, da wird 2026 wirklich was kommen, einfach. Also herzeigbar, meine ich. Nicht nur am Instagram-Feed.
Na boom. Also wie man hört, wir wollen heute reden über ein bisschen, was wir machen, was wir gemacht haben, wie es uns berührt. Und ich springe einfach gleich weiter.
Genau.
Am Ende wird irgendwer vielleicht das Ruder von mir wieder wegreißen. Aber Kevo, woran arbeitest du gerade?
Ich arbeite an meinem beruflichen Wiedereinstieg. Kann man an dem arbeiten? Ich glaube schon.
Ja, auf Wiedereinstieg kann man dran arbeiten, klar.
Ich freue mich drauf auf den Wiedereinstieg, auf den beruflichen. Ich bin ja, wie Sie wisst, alle in Karenz noch. Mhm. Ich habe ein kleines Babylein zu Hause, ist nicht mehr so klein. Und bald geht es wieder los mit der Arbeit. Aber es ist ja nicht so, dass ich sonst untätig wäre. Es ist ja immer was zu tun hier.
Ich habe ja auch gehört, dass Karenz an sich eher ein arbeitsame Zeit ist.
Ja, das ist es. Aber eine andere Art von Arbeit, die lustig ist. Also wirklich, also ich finde sie sehr schön. Und deswegen bin ich auch ein bisschen wehmütig und nostalgisch, weil dieses Jahr ist schon bald vorbei. Und das heißt auch, meine Karenz ist bald vorbei. Nostalgisch.
Ah, ja. Mhm. Und Kevo, irgendwas ist bei dir mit einem Festival los?
Ja, ich unterstütze ein Festival bei einer Kommunikationsstrategie, damit man einfach weiß, was nacheinander passiert, so kommunikationstechnisch.
Mhm. Und das ist
geht mir da gut aus, weißt du, mit Kommunikation, Social Media, diese ganzen Sachen.
Aha.
Jahrelang habe ich es gemacht und jetzt gebe ich mein Wissen auch ein bisschen weiter.
Cool.
Mhm.
Wow, dann die können sich glücklich schätzen.
Ja. Ein Profi. Ach,
gut so.
Aber es mache ja nicht nur ich Sachen und der Philipp Sachen, sondern es macht auch der Christian irgendwelche Sachen. Welche Sachen machen?
Ich finde das, was mich am glücklichsten macht, ist, dass ich habe ja vor über einem Jahr angefangen, diese Workshops zu machen, Zeichenworkshops, bei mir im Atelier. Und dann hat das dazu geführt, dass ich diese Workshops mittlerweile auch an Kinder- und Jugendpsychiatrien mache. Und das ist eine super tolle Tätigkeit. Und derweil sind es zwei verschiedene Kinder- und Jugendpsychiatrien in Österreich. Ja,
sehr und super. Wie gefällt dir das?
Ja, also gefallen ist fast irgendwie das falsche Wort, aber ich mache diese Arbeit sehr gerne. Sie kann sehr fordernd sein, aber ich sage immer dazu, also ich mache einen Kunstworkshop, man zeichnet dort, aber mir ist tatsächlich komplett egal, was da gezeichnet wird. Es ist eigentlich kein Kunstworkshop, sondern es ist eher so ein Raum, wo man sich so ausdrücken darf, wie man möchte. Und meine These ist, dass wir keine Ahnung haben, wie wir uns ausdrücken könnten, weil wir eher sozialisiert werden, dass wir Regeln kennen und sie befolgen. Und was passiert jetzt, wenn jemand sagt, na, was möchtest du eigentlich tun? Mhm. In einem relativ freien Raum. Dann weiß man oft gar nicht, was man tun will. Und diese Workshops öffnen diesen Raum. Und das ist vielleicht für diese Zielgruppe noch einmal spannender. Einfach nur, weil sie jünger sind. Was passiert das? Was macht das mit einem 9-Jährigen oder mit einer 17-Jährigen, wenn jemand da steht und sagt, na, was willst du machen?
Alle nicken. Zufrieden.
Ja, und wie am Anfang der Episode schon kurz angeteasert, haben wir auch bei ausgewählten ehemaligen Gästinnen des Podcasts nochmal nachgefragt, was sich bei denen so getan hat oder tun wird. Und die lassen wir jetzt einfach mal zu Wort kommen. Stefan Redelsteiner ist sicher einer der umtriebigsten Menschen der Musiklandschaft in Österreich. Er ist ein bekannter Bandmanager, Labelgründer und Betreiber, vorrangig vom Lotto-Label gemeinsam mit Herwig Zamanik alias Futzmann und inzwischen auch Buchautor. Seine Autobiografie Der Problembär ist dieses Jahr im Falter Verlag erschienen und Stefan war außerdem einer der ersten Gäste dieses Podcasts. Zeit also, ihn endlich wieder mal um ein Update zu bitten.
Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Viel zu tun gerade, viele Projekte. Jetzt gerade bin ich dabei, das nächste Voodoo Jürgens Studioalbum irgendwie zum Abschluss zu bringen. Viel zu spät. Wir haben sämtliche Deadlines, also nicht jetzt der Voodoo an sich, sondern auch ich. Wir alle haben die Deadlines ein bisschen verpasst. Aber das wird dann auch das spannendste Projekt 2026, wenn es dann rauskommt.
Kannst du uns auch verraten, wann das ungefähr rauskommen wird dann?
Wenn wir jetzt keine weitere Deadline verpassen, dann März 2026. Und ihr seid die Ersten, die das erfahren. Das haben wir noch niemandem bis jetzt gesagt. Danke. Das heißt, das wäre jetzt ziemlich scheiße, wenn es jetzt dann doch nicht klappt.
Okay, sonst noch irgendetwas wie buchmäßig oder hast du sonst noch irgendetwas?
Also ich habe vor, nur ein Buch in meinem Leben zu machen und das habe ich gemacht. Das heißt, es folgen keine weiteren Bücher.
Okay. Denke. Und sonst irgendetwas, was du was erscheinen soll im Verlag? Oder?
Na, der Verlag. Der Ach, Verlag ist eigentlich immer so ein bisschen on hold. Mhm. Und okay. Wenn jetzt so der neue George R. R. Martin morgen sich bei uns meldet, dann machen wir das. Mhm. Aber der hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet.
Ja, schauen wir mal. Vielleicht ein bisschen bis Weihnachten hat er noch Zeit.
Ich versuche die Steffi Sargnagel immer ein bisschen so zu überreden, wieder was mit uns zu machen. Aber jetzt hat sie gerade ein anderes wichtiges Projekt. Das 8. Monat Schwangerschaft, glaube ich. Deswegen lasse ich sie ein bisschen in Ruhe.
Ja, gut, okay. Der gebürtige Kärntner Lukas Kranzelbinder ist Komponist, Bassist und Bandleader des wahrscheinlich heißesten österreichischen Jazz-Exports, Shakestew. Und eben diese Band feiert nächstes Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum mit einem neuen Album, das den Namen 10-1-2 tragen wird. Wir hatten Lukas bereits 2022 am Wiener Badeschiff bei einem unserer Live-Podcasts zu Gast und wollten ihn schon die längste Zeit wieder mal an Bord haben.
Mir geht's momentan gerade recht gut. Ich bin in Graz, weil ich eine Operettenserie für die Grazer Oper komponiert habe, mit 5 Folgen zu je einer Stunde. Und da findet im März 2026 das große Finale von Folge 4 und 5 statt und wir proben das jetzt gerade. Das ist eine sehr schöne und sehr intensive Arbeit. Prinzipiell ist das nächste Jahr dem Jubiläum meiner Band Shakestew gewidmet, der Formation, mit der ich in den letzten 10 Jahren mit Abstand am meisten gemacht habe. Wir haben sehr, sehr, sehr viel neue Musik geplant. Wir bringen ein neues Doppelalbum raus. Das war auch das, mit dem ich die letzten Wochen am meisten beschäftigt war. Und freue mich sehr auf sehr viele verschiedene Konzerte und Projekte nächstes Jahr. Das heißt, ich gehe dem Jahr eigentlich recht euphorisch entgegen, weil da sehr viel Musik passieren wird. Und das freut mich sehr.
Maria Reich war uns Anfang des Jahres aus Berlin zugeschaltet, wo sie lebt und arbeitet. Sie ist ebenfalls Komponistin, eine virtuose Geigerin, Autorin, Poetin und wie es Christian so schön zusammenfasste, zeitgenössische Universalgelehrte.
Als wir unseren Podcast mit ihr im Frühling 2025 aufzeichneten, stand gerade die von ihr gestartete Crowdfunding-Kampagne für ihr Album Careworks an. Wir wollten natürlich wissen, was sich seither getan hat und wie es ihr geht.
Mir geht's gut momentan. Ich bin ein bisschen erschöpft von einem recht arbeitsreichen Jahr, aber komme jetzt zu etwas ruhigeren Wochen und das passt für mich auch ganz gut mit der Dunkelheit und der Kälte. Und momentan arbeite ich an meinem Album Careworks weiter. Also der Großteil der Aufnahmen dafür hat jetzt schon stattgefunden und ich bin jetzt eher damit beschäftigt, nochmal quasi Entscheidungen zu treffen über Takes, über Mixes und sowas. Also ein sehr, sehr großer Berg ist schon geschafft. Die Band wurde schon aufgenommen. Das Streichquartett wurde aufgenommen, der Chor wurde aufgenommen. Parallel arbeite ich auch weiter an meinem Studium. Ich mache ein berufsbegleitendes, international ausgerichtetes Kulturmanagementstudium an der Leuphana-Universität. Und das ist eigentlich auch immer sehr spannend, mal quasi die Vogelperspektive auf das Feld Kultur einzunehmen, in dem ich mich sonst immer so sehr praxisnah bewege. Und das arbeitet im Hintergrund auch weiter. Oder ich arbeite daran weiter.
Kevo, ich möchte wieder zurück zu dir nehmen. Ich möchte fragen, was waren deine Highlights dieses Jahr?
Meine Highlights? Ja, ich finde, das Jahr stand schon sehr stark im Zeichen der Mutterschaft und des Begleitens eines Kindes. Das ist irgendwie was sehr Schönes gewesen und auf jeden Fall ist das für viele Menschen, glaube ich, auch eine Zeit im Leben, die sie so nie vergessen. Und ich glaube, ich bin da gerade mittendrin und bin sehr im Moment und genieße das und fühle mich schon manchmal schlecht, weil ich so oft über dieses Thema spreche, kommt mir vor.
Bei uns oder im
Leben? Na, allgemein im Leben. Man redet ja sehr viel über das, was man halt dann tut und ich rede halt dann urviel über mein Kind.
Ja, aber es ist ja sehr zentral in deinem Leben, ne?
Also hoffentlich.
Ja. Also tagtäglich halt.
Naja.
Ich habe mein Kind beim Aufwachsen begleiten dürfen. Ja, und ich wurde dann zum Beispiel auch eingeladen zum Mutter und Muse Podcast. Der war auch voll schön. Das war auch ein sehr schönes Erlebnis. Hallo Anouk. Und da reflektiert man auch so ein bisschen über sein Leben, weil man hat eine neue Tätigkeit, man ist Mutter geworden, aber man hat noch andere Sachen auch noch im Petto. Sagt man das so? Ja.
Mhm.
Genau.
Noch irgendwas anderes? Ich meine, das klingt auch in einem ziemlichen Highlight, kann man wahrscheinlich schwer toppen.
Nein, ich glaube wirklich, dass man das nicht so gut toppen kann. Was in so einer Phase der Karenz spannend ist, ist, dass man so viel Zeit zum Nachdenken hat und zum, ich würde jetzt nicht sagen, Freunde treffen und Familie treffen die ganze Zeit, aber es ist schon irgendwie so etwas, was man oft macht, weil man umgibt sich mit Menschen, die man gern hat, man ist mit dem Kind zusammen, man hat so ein bisschen einen anderen Lifestyle auf einmal.
Mhm.
Ja, und das sind totale Highlights, finde ich.
Was Philipp, waren bei dir Highlights?
Bei mir das Thema, das ich durchziehe, ist wirklich Musik, 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 weil ganz einfach, ja, das ganze Jahr voller Musik war irgendwie. Das, von Konzerten hin bis eben Produktionen, Begegnungen in Musik irgendwie, die sehr wohltuend waren und sehr inspirierend teilweise. Kevo, wir waren gemeinsam bei Venice zum Beispiel, beim Sonic Territories Festival im WUK. Das war komplett mindblowing für mich, wirklich. Die Kevo war dann auch mit in einem Ambient-Salon, wo der Bernhard Hollinger gespielt hat, aus Berlin. Oder wohnt in Berlin.
Ich habe gehört, Kevo, du bist am Boden gelegen.
Ja.
Nein, ich bin nur gesessen. Ich habe mich, okay, hab mich nicht hingelegt.
Aber es waren ganz viele Sachen. Also ich hab auch irrsinnig viel aufgelegt irgendwie, was sehr überraschend war. Total schön dabei war die Vernissage von der Linda Partey in St. Pölten zum Beispiel. Das war unglaublich schön. Mit so viel Wärme. Der Günther Oberlenzer war auch dort. Der Manu, ein guter Freund von mir, der inzwischen in St. Pölten wohnt und der hat auch dieses Jahr seinen ersten Langspielfilm gedreht, der nächstes Jahr in die Kinos kommt. Das sind also so wunderbare Begegnungen, die alle unter diesem schönen Denkmantel von Musik irgendwie passiert sind. Also für mich, wo ich die Musik dazu auswählen und spielen durfte. Und ja, meine Highlights sind einfach nur Musik, 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 Musik.
Wir sind ja im Podcast, deswegen kann man quasi dieses Studio von dir mit all diesen Blinky-Blinky-Synthesizer-Musikgeräten nicht sehen, aber mir ist jetzt, während du gesprochen hast, eingefallen, dass ich irgendwann voller Arroganz und Frustration und Wut zu dir gesagt habe vor 3-4 Jahren. Mhm. Ich weiß den Satz nicht mehr, aber es war inhaltlich ungefähr sowas wie, wie gibt es das, dass du nicht mehr Musik aufnimmst? Und ich habe damals diesen Satz, den kann ich mich noch erinnern, jeder Tag, wo du keine Musik machst, ist verlorene Musik, die kommt nie wieder. Mhm. Und jetzt... Ja, machst du jeden Tag?
Eigentlich fast jeden Tag, tatsächlich. Und das kommen halt irgendwelche Skizzen. Und es ist mir gar nicht so wichtig, dass die jetzt irgendwie veröffentlicht werden oder so. Aber ich habe einfach so eine Freude an der Musik wiederentwickelt. Ob das Hören ist oder ob das Machen ist, ist nebensächlich für mich. Keine Ahnung. Das ist aber, ja. Aber du hast auch Musik gemacht, viel dieses Jahr, glaube ich.
Ja, also ich habe die letzten Jahre sehr viel Musik gemacht. Und das Wichtige dieses Jahr war, dass ich sie dann wirklich geschafft habe zu veröffentlichen. Ich habe 6 Alben zu einem Zeitpunkt Anfang dieses Jahres fertig gehabt und jetzt sind 3 davon veröffentlicht. Boom. So, das heißt, 3 sind immer noch ausständig. Mhm. Und ungefähr ab Sommer war dann das Musikmachen weniger, weil es dann irgendwie mehr um innere Arbeit bei mir ging. Aber ich habe jetzt kurz überlegt, bei mir, also es fühlt sich komisch an, das ein Highlight zu nennen, aber ich habe vor einem Jahr begonnen, diese Psychotherapieausbildung, und ich habe dann diese Sache begonnen, ohne mich committen zu wollen, dass ich diese Ausbildung auch durchziehe. Ich wollte den Freiraum haben zu sagen, ich starte einfach rein und wenn es nichts ist, dann ist nichts. Und dieses Jahr habe ich aber verstanden, dass ich es durchziehe, was halt unglaublich hohe Ausgaben sein werden, also ungefähr, ja, wahrscheinlich über 30.000 Euro. Mhm. Aber das ist super. Das ist irgendwie ein Highlight, zu wissen, ich werde das machen. Boom. Oder was anderes, was ich mir auch gedacht habe, ist, dass ich habe dieses Tapping begonnen. Da habe ich auch vor einem Jahr eine Ausbildung gemacht, eine halbjährige. Und da habe ich mittlerweile 100 Sessions umgesetzt als Tapping Practitioner. Und das bin ich auch total glücklich. Genau, solche Sachen. Und ein ganz konkretes Highlight ist, ich habe ein Stand-Up-Paddle gekauft fürs Meer und ein wirklich super Gravel-Bike, also so ein Fahrrad. Mhm. Und damit düse ich jetzt durch die Welt.
In rosa, bitte.
Ja.
Oh mein Gott, Moment, was ist rosa? Das Rad ist nicht in rosa.
Das Rad ist hardcore schon rosa.
Ja. Wirklich? Ja. Genau. Also on brand für Kunst und Klischee.
Ja.
Auch von unseren Gästinnen wollten wir wissen, was ihre Highlights oder Lowlights dieses Jahr waren. Den Anfang gibt die Theatermacherin Sarah Ostertag, mit der wir zuletzt im Dezember 2021 im Studio gesprochen hatten. Inzwischen hat sie ihren 2. Nestroy-Preis gewonnen und für die Spielzeit 2025-26 die künstlerische Leitung des Wiener Theaters an der Gumpendorfer Straße übernommen, welches fortan den Namen Theater in der Gumpendorfer trägt.
Und ihr hattet ja gefragt nach so 3 Dingen, die einen dieses Jahr nicht unberührt gelassen haben. Und ich musste nachdenken, das erste Mal, wie wir zusammen gesprochen haben, da war meine Tochter relativ frisch. Und wir haben viel gesprochen auch so über diese Frage von die Frau und die Mama in der Kunst auch. Und das ist ein Thema, das sich für mich so tatsächlich in den letzten 2,5 Jahren halt komplett verändert hat, da unsere Tochter schwer krank geworden ist und sich diese Frage des Kinderhabens nochmal komplett gedreht hat, wenn sie verbunden ist mit dieser unglaublichen Vergänglichkeit, die einem Kind sowieso innewohnt, weil es dauernd wächst und dauernd anders ist. Aber wenn man plötzlich konfrontiert ist mit der Situation, dass man nicht weiß, ob man das eigene Kind aufwachsen wird sehen dürfen, verändert sich diese kindliche Vergänglichkeit komplett. Und drum muss ich, glaube ich, sagen, was mich dieses Jahr nicht unberührt gelassen hat, ist die Tatsache sozusagen, dass unsere Tochter diese Krankheit bis zu einem gewissen, sehr weit fortgeschrittenen Grad überwunden hat. Und aber davon bei mir in der Unberührtheit etwas übrig geblieben ist, was ich erstens extrem spannend finde, aber auch extrem schwierig. Und zwar, ich glaube, in dieser Zeit habe ich mir eine krasse Rüstung zugelegt. Also so eine Rüstung, die nicht erlaubt, dass meine eigene Emotion unsere Stärke oder die Stärke auch des Kindes torpediert, also zu funktionieren, also im positivsten Sinne aber, also zu sagen, wir machen das jetzt, wir schaffen das jetzt und sich auch nicht zu stark angreifen zu lassen von der Angst. Und ich glaube, diese Rüstung hat mir ein Gefühl gebracht von auch einer großen Wurstigkeit gegenüber Nebensächlichkeiten, und gegenüber Konflikten oder Fragestellungen, die an einen herangetragen werden, die ich, glaube ich, früher viel größer genommen hätte, wo ich mir jetzt denke, das ist nicht unwichtig, diese Dinge, aber man kann sie ganz anders angucken. Und ich kann sie auch deshalb anders angucken, weil ich das Gefühl, diese Rüstung trage und mich die Dinge nicht sofort aus der Bahn schießen oder total angreifen. Andererseits macht diese Rüstung auch so, dass man halt immer so hinter seinem eigenen Schutz sitzt. Und ich merke, mich haben dann doch auch Sachen unberührt gelassen dieses Jahr, von denen ich mich aber hätte gerne berühren lassen. So, das ist, glaube ich, einer dieser Punkte. Ein anderer Punkt ist, dass ich eine sehr große Aufgabe überantwortet bekommen habe, also zusammen mit einem richtig, richtig tollen Team, das ehemalige Theater in der Gumpendorfer Straße, das wir jetzt Theater in der Gumpendorfer nennen, neu zu situieren, also tatsächlich komplett umzugestalten in Inhalt, aber auch in Infrastruktur. Also wir wurden da echt auch mit einem großen Infrastrukturauftrag bedacht, das dort jetzt umzubauen. Und meine Kollegin Claire und ich sind da tatsächlich jetzt auch Bauherrinnen geworden. Und ich muss sagen, an diesem Prozess wachse ich schon sehr, weil es plötzlich halt viel, viel stärker als früher nicht mehr nur unter anderen Strichen um die Kunst geht, sondern tatsächlich um diese Frage von, was für Institutionen brauchen wir. Und die habe ich mir früher schon auch sehr oft immer schon gestellt und auch in meiner Festivaltätigkeit und so. Aber jetzt ist die Frage nochmal größer, auch durch die finanziellen Kürzungen, die in der Kunst da sind. Also diese Frage von, was ist denn die Zukunft dieser Institutionen? Wie kann das Netzwerk aus Institutionen in einer Stadt funktionieren? Und was für Dinge müssen sich dadurch auch vielleicht verändern? Und was für Schritte haben wir da noch nicht genommen? Wo muss man sich da hintrauen? Sollen diese Institutionen so bestehen bleiben oder ist das gar nicht mehr so zukunftsträchtig? Und muss man das eigentlich, die Formate eigentlich anders denken und da vielleicht auch akzeptieren, dass in synergetischen Prozessen vielleicht sich diese Institutionslandschaft wandelt? Gerade aber auch deshalb, damit sie überlebt, sozusagen. Also wie wird diese Institutionslandschaft, vor allem der kleinen und mittleren Institutionen, resilienter? Und ich merke, das ist ein Thema, das mich tatsächlich überhaupt nicht unberührt lässt, weil es natürlich einerseits meine Arbeit als Künstlerin trägt, aber andererseits ich auch merke, ich die Zusammenhänge für die Leute schaffen kann, mit denen ich gerne arbeite oder von denen ich möchte auch, dass sie arbeiten können. So, ich glaube, das ist auch ein Punkt, der mir sehr wichtig geworden ist über dieses Jahr. Und ich glaube, ein Punkt, und den hätte ich mir wahrscheinlich vorher gar nicht gedacht, dass der mir so bleiben wird, ist, ich war im Herbst in Sarajevo zum ersten Mal tatsächlich. Und ich muss sagen, dass mich diese Stadt wirklich sehr tief berührt hat in ihrer Geschichte und auch in ihrem Auftreten, also diesem abstrusen, absurden, wunderschönen Kessel, in dem so viel unterschiedliche Menschen, also Menschen unterschiedlicher Religionen, unterschiedlicher Ethnien, unterschiedlicher kultureller Zusammenhänge leben und diese Stadt auch quasi geprägt haben und die diesen unglaublich gewaltvollen Konflikt immer noch so in sich trägt, weil das einfach noch nicht lang her ist und man das auch einfach allem ansieht. Und wenn man dann dort so mit Menschen spricht oder mit Menschen mehr ist, die von da kommen, mit was für einer wunderschönen Resilienz die ausgestattet sind und wo auch dieser Kunstbegriff plötzlich ein nochmal ganz, ganz anderer wird und wo dann eben so auch so Sätze entstehen, wie zum Beispiel hier aus dem Buch Tagebuch der Übersiedlung von Cevat Kahasan, einem bosnischen Schriftsteller, der heißt: Aber es gibt Umstände, unter denen die Kunst den Menschen als lebendiges Wesen verteidigen muss, indem sie sein Bedürfnis, als ein mit Geist begabtes Wesen zu leben, verteidigen. Und es gibt Umstände, unter denen das nur die Kunst vermag. Dann bleibt die Kunst essentiell, wird aber auch zu einem existenziellen menschlichen Bedürfnis und dann offenbart sich auch die andere Form von innerer Wahrhaftigkeit des Kunstwerks. Also, dass sozusagen durch das Kunstmachen in einer wahrhaftigen Krise eine Kraft freigesetzt werden kann, die einem die Möglichkeit gibt, sich dieser Krise zu stellen. Und ich mag das jetzt überhaupt nicht vergleichen, weil natürlich schwere Krankheit und Krieg nicht die gleichen Dinge sind, aber manchmal hat sich sozusagen unsere Zeit im St. Anna, ohne jemals im Krieg gelebt zu haben, ein bisschen angefühlt, als würde man so auf einem Battlefield leben, auch wenn man dieses Krisengebiet sozusagen betritt. Ich weiß, das ist ein schwieriger Vergleich, aber ich muss sagen, dass sich sozusagen über diese Zeit tatsächlich für mich nochmal herauskristallisiert hat, wie sehr die Kunst auch ein Werkzeug sein kann, die Menschen damit auszustatten, mit sich und Umständen umzugehen. Und ich glaube, das ist mir eine sehr wichtige Erkenntnis geworden in meinem eigenen Denken und Machen.
Maria Reich.
Wahrscheinlich das größte Lowlight für mich in diesem Jahr war, nachdem ich viele Wochen sehr intensiv einen Antrag bei einer größeren Förderinstitution vorbereitet hatte, wurde dieser dann abgelehnt für meine Albumproduktion. Und so wie das aber manchmal ist mit Lowlights, aktivieren die ja auch manchmal Dinge in einem, die dann zu Highlights werden können. Und ich hatte aber schon ein Crowdfunding vorbereitet für den Fall der Fälle und auch, weil ich sowieso eine große Summe hätte selbst aufbringen müssen. Und dieses Crowdfunding habe ich dann am Tag nach der Absage gestartet. Und das war irgendwie eine besondere Energie für mich, sozusagen diese Absage zu nehmen und zu verwandeln in letztendlich eine total unterstützende, große Zusage von 150 UnterstützerInnen, die die Funding-Summe sogar übertroffen haben. Ja, ich war wahnsinnig dankbar und bin es auch noch immer, dass mir diese Crowd von Menschen ermöglicht hat, in die Produktion meines Albums zu gehen. Und das knüpfte dann an die Produktion des Albums selbst. Das würde ich als zweites Highlight dieses Jahres für mich beschreiben. Ich bin wahnsinnig froh, dass wir das in der Wunschbesetzung von mir durchführen konnten, dass ich einen ganz tollen Tonmeister bei der Hand hatte und eine super Unterstützung darin in meinem Partner, der auf sehr vielen Ebenen auch diesen Prozess begleitet hat und Sparing-Partner darin war. Und ich würde sagen, das dritte Highlight war eine kleine, große Reise mit meiner Familie. Bevor unser Sohn in die Kita kam, wir entschieden nochmal ein bisschen ausführlicher zu verreisen mit dem Auto nach Italien. Und das war wahnsinnig schön und wohltuend, nach Monaten des stärker an das häusliche Gebundenseins. Ja, das werde ich auf jeden Fall auch in sehr, sehr guter Erinnerung behalten.
Lukas Kranzelbinder.
Ein absolutes Highlight 2025 war eine Reise mit meiner Familie, mit meiner Frau und meinen beiden Kindern nach England, nach Manchester, wo ich zum ersten Mal ein Spiel von Manchester United gesehen habe. Es ist ganz lustig, ich beschäftige mich in meinem Beruf als Musiker sehr viel mit Emotionen und ich suche auch sehr stark nach sehr starken Emotionen, prinzipiell in dem, was ich tue. Und lustigerweise gibt mir das Fußball seit mittlerweile 20 Jahren, ich weiß nicht genau warum. Jedenfalls ist das auch auf meinen Sohn, der ist jetzt 9 übergeschwappt in den letzten 2 Jahren. Und deshalb haben wir diese Entscheidung getroffen, nach Manchester zu fliegen. Und das war insofern ein absolutes Highlight, weil wir dort das absolut unglaublichste Spiel der letzten 20 Jahre gesehen haben. Ein 5:4 gegen Lyon in der Nachspielzeit, noch 3 Tore. Alle sind durchgedreht. Die Emotionen, die ich dort erlebt habe, glaube ich, habe ich noch nie irgendwo in der Form durchgemacht. Und ich finde das sehr interessant. Ich glaube, dass einem sowas wie Fußball Emotionen geben kann, die man sonst nicht so abrufen kann. Und das ist für mich völlig anders, das zu erleben, seit mein Sohn da auch so involviert ist. Auch meine Tochter und auch meine Frau sind da sehr mittlerweile sehr dabei nach dem Erlebnis. Und das ist wahnsinnig schön, das zu sehen, wie das auch für ihn da total durch die Decke geht. Gleichzeitig ist es auch mein Lowlight, diese Mannschaft von diesem Jahr, weil es einfach wahnsinnig bergab geht die ganze Zeit und es ganz, ganz, ganz viele wirkliche lowe Momente gibt, wo auch geweint wird zu Hause. Aber dieses eine Erlebnis war das absolute Highlight. Rein musikalisch gesehen gab es ebenfalls sehr schöne Highlights in dem Jahr. Das eine war im März, Auftritt mit Jake Stu im großen Saal des Wiener Konzerthauses, gemeinsam mit Naisam Shalal. Das war ausverkauft und das war unglaublich, dass 1800 Leute zu unserem Konzert kommen und dann für die zu spielen und diese Stimmung in dem Raum zu haben, das ist was, an das werde ich mich hoffentlich nie gewöhnen. Das war unglaublich. Auch die Albumaufnahme im letzten Sommer war für mich ein absolutes Highlight, so viel neue Musik mit Leuten zu arbeiten, mit denen man schon ganz lange arbeitet, mit denen Neues zu kreieren und in dieser Vertrautheit gemeinsam Neues zu schaffen. Das war wirklich sehr, 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 sehr super.
Stefan Redelsteiner.
Ja, die Lowlights fallen mir aus irgendeinem Grund zuerst ein. Vielleicht bin ich einfach ein Pessimist oder sowas. Dass so in meinem Bekanntenkreis, Umfeld und so viele so gesundheitliche Probleme dieses Jahr waren. Also das in der Geballtheit, das ist, glaube ich, der Preis, wenn man älter wird. Ja. Dass so Dinge gehäuft auftreten, das bringt einen schon immer ein bisschen so raus aus was auch immer man vorhat und zeigt einem auch, dass die anderen Dinge gar nicht so wichtig sind. Das war vielleicht so das. Vielleicht war das ein Lowlight und ein Highlight, weil, wie gesagt, das ist auch eine wertvolle Lektion vielleicht. Also so gesehen habe ich es als High und als Lowlight abgespeichert. Und jetzt will ich, damit es ins Positive kippt, noch ein Highlight rausschießen. Ich glaube eh das, was ich vorher schon gesagt habe mit Voodoo Jürgens, dass wir hatten einen richtigen Kampf im Sinn, dass wir dieses Album fertig bekommen und wir sind jetzt 99% fertig. Dass wir das, also der Voodoo und das gesamte Team, dass wir das irgendwie so über die Ziellinie hoffentlich jetzt dann gerettet haben werden. Es fühlt sich irgendwie besser an, als wenn es einem so zufliegt. Diesmal mussten wir ein bisschen kämpfen ums Album. Das finde ich cool.
Ja, das kann ein bisschen so den Fokus wieder schärfen, oder?
Ja, ich meine, es kann auch dazu führen, dass es am Ende dann vielleicht dringlicher klingt, so wie ein erstes Album vielleicht normal nur klingen kann. Das ist jetzt das vierte Studioalbum wird es dann werden und Album 2 und 3 sind mega und waren auch jeweils so Weiterentwicklungen vom ersten Album. Aber es war halt immer so ein bisschen die Formel nochmal nehmen und noch ein bisschen professioneller es machen. Mhm. Ich finde, das vierte Album wird jetzt was von einem Neuanfang haben. Das ist ein bisschen spannender.
Spannend.
Ein Bild, das für mich für dieses Jahr, an das ich mich immer erinnern werde, dass das dieses Jahr passiert ist, habe ich letzte Woche geschickt bekommen von Brigitte Bardot, von der 91-jährigen Schauspielerin Brigitte Bardot, von der ich ein Riesenfan bin, weil die war vor, ich habe sie gesagt, mit Krankenhaus. An sie habe ich gar nicht gedacht. Ich habe an Leute, die ich wirklich persönlich kenne, die im Krankenhaus waren und so gedacht dieses Jahr. Aber sie war auch im Krankenhaus vor ein paar Wochen, habe ich aus den Medien entnommen, aus den Yellow Press. Vielleicht hat mich das so emotionalisiert, nicht nur, weil ich ein Fan von ihr bin, aber weil ich es auch im echten Leben vielleicht viel jetzt hatte, dass schlimme Dinge waren. Und sie ist 91 und da denkt man sich, oh, die ist im Krankenhaus und es wird nicht genau angegeben, wieso, war es das jetzt vielleicht, so Gedanken. Und deswegen habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben einem Promi, den ich nicht persönlich kenne, einen Brief geschrieben. Oder Brief, es war so eine Genesungskarte. Und ich weiß ja, dass sie Tiere mag, sie ist ja so für Tierschutz. Und dann habe ich so ein ganz kuscheliges, cutes Tier, so ein pelziges, ich weiß gar nicht, ich glaube Katzen oder so. Mhm. Auf so einer Genesungskarte und dann mit Google Translate meine Worte auf Französisch ihr geschrieben, weil sie natürlich ein französischer Chauvinist ist und keine andere Sprache lernen will. Und habe mir aber nichts erwartet. Ich habe auch nicht geschrieben, ich hätte gerne bitte ein Autogramm zurück, sondern gute Genesung und hey, ich bin ein Riesenfan und so. Mhm. Und die zwei positiven Dinge waren einfach, dass sie sich dann scheinbar erholt hat. Sie konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden. Und womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, auf einmal kriege ich so einen Priority-Brief aus Frankreich, also sogar Priority. So. Und nur zwei, drei Wochen, nachdem ich ihr den Brief geschickt habe. Also das muss zack, zack, ganz schnell gegangen sein. Und sie hat mir ein urschönes Bild von sich, eher ein sehr berühmtes Foto. Und nicht irgendwie so ein billiger Castzettel, sondern richtig so Polaroid, so haptisch, ein richtig schönes Bild. Mhm. Und nicht so eine standardmäßige Autogrammkarte. Nicht so, also es hat wirklich einen persönlichen Touch gehabt. Nicht so gern generisch. Ja. Und das hat sie signiert. Und das hat mir irgendwie in einer gerade nicht so einfachen Zeit, so privat, das hat mir irgendwie so einen Boost gegeben. Deswegen ist das Bild des Jahres für mich.
Super, das ist großartig.
Danke.
Aber gehen wir noch zum anderen Thema, denke ich mal.
Das Überthema.
The Thema ist the Nostalgie. Nostalgie.
Mhm.
Hat irgendwer von euch Assoziationen oder Gefühle zum Thema Nostalgie?
Oder schon mehr?
Naja, ich habe geilerweise die Frage gestellt, wie
ich
jetzt wieder
Ich würde noch eine Frage drauflegen. Double down quasi. Werdet ihr zu Weihnachten nostalgischer als sonst?
Ja.
Mhm.
Ja.
Ja. Ja.
Auf jeden Fall.
Was ist das für eine Frage? Natürlich.
Ja? Okay.
Na, du nicht? Du nicht? Oder was?
Ja, Jahresabschlüsse haben schon sowas mit.
Ja. Na, Weihnachten ist ja nicht Jahresabschluss.
Ja,
ist
ja, davor. Das ist sieben Tage davor. Also,
Weihnachten ist Kekse essen, streiten.
Ich glaube, es macht die Musik auch, oder? Das ist alles so.
Was denn so die Musik?
Wie geht's dir zu Weihnachten, Philipp?
Mir geht's zu Weihnachten sehr gut. Zunehmend mit jedem Jahr wird es ein bisschen das Einzige, wo ich mir denke, so, also du schaust dem Kind beim Aufwachsen zu, ich schaue meinen Eltern beim Älterwerden zu.
Und du schaust dem Weinkeller zu, den dein Papa öffnet.
Ja, und der Wein wird auch älter, weil er momentan nicht wirklich getrunken wird. Aber ja, ich meine, keine Ahnung, es ist gemischt, glaube ich. Also so Nostalgie, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich habe sehr ambivalente Gefühle, wenn es um Nostalgie geht. Ich glaube, als ich jünger war, war ich ein sehr nostalgischer Mensch, was ein bisschen paradox klingt vielleicht, jung sein und nostalgisch sein. Aber je älter ich wäre, desto mehr denke ich mir eigentlich so, na, ich bin eigentlich relativ zufrieden und ich suche mich selber nicht mehr so in der Vergangenheit, sondern ich habe eine Idee davon, wie ich bin und kann mit meiner Biografie ganz gut umgehen. Und ja, das sind so meine Assoziationen dazu jetzt einmal als allererstes.
Ich bin voll nostalgisch.
Ja?
Ja.
Was macht dich nostalgisch?
Extrem. Ich bin erstens einmal eine Sammlerin und eine Horterin und irgendwie, ich habe auch viele alte Sachen von mir aufgehoben. Jedes Stück hat so ein, ja, erzählt ein bisschen eine Geschichte und hat nostalgische Erinnerungen für mich oder Momente für mich. Also ich habe zum Beispiel, habe mir überlegt für diese Folge, was macht mich nostalgisch? Und ich habe zum Beispiel einen Heißluftballon mit einem König der Löwen drauf, den ich seit ich 5 Jahre alt bin, habe ich den.
Mhm. Du hast mir den nie gezeigt.
Ich kenne den auch nicht.
Oder? Der ist,
jetzt kommt es raus und ich habe gewusst, irgendwas fehlt in unserer Beziehung.
Warte mal, Heißluftballon, sagt man das so? Warte mal, so ein Folienballon, gefüllt mit Helium, ist noch immer gefüllt.
Leute, sie hat ihn mir nie gezeigt.
Ja.
Ich hinterfrage
wie alt ist einiges. Der bitte?
Warte mal.
Nein, das fragt man nicht. Also seitdem sie 5 Jahre. Ist.
Ja, oder 7 oder so, ich weiß Wahnsinn. Nicht. Ja, aber ich finde, und dann denke ich zurück und dann denke ich mir, ah, schön war es da, wie ich so 5 war. Nein, ich weiß nicht, das ist schon schön nostalgisch zu
sein. Jetzt bist bald einmal Mama von jemand, der 5 ist.
Na geh, so schnell geht's.
Schenkst du ihr dann auch einen Ballon zum Geburtstag und den muss ich dann aufhalten? Das könntest du machen.
Das könnte ich machen.
Was willst du machen, wenn dein Kind unnostalgisch ist? Mama, hau den ganzen Krempel weg, daune damit. Was ist das alles?
Das wird wahrscheinlich eh passieren, weil sie wird irgendwann sagen, was tun wir damit? Ja, dann muss ich das auch akzeptieren. Muss ich akzeptieren. Aber am liebsten würde ich halt schon so Momente gerne auch ein bisschen einfrieren und so und manchmal wieder zurückspringen. Deswegen schaue ich mir oft alte Fotos an. Ich liebe sowas.
Ja,
ich liebe
Zeitkapsel.
Sowas.
Zeitkapsel.
Ja. Und
aber gut.
Tja.
Na, ich glaube, es ist ja total schön. Es hat ja positive Seiten, aber ich habe jetzt nur das Negative hervorgehoben, weil ich mir gedacht habe, laut Duden, ich möchte es kurz noch wiedergeben, was das genau bedeutet eigentlich. Der Duden schreibt, vom Unbehagen an der Gegenwart ausgelöste, von unbestimmter Sehnsucht erfüllte Gestimmtheit, die sich in der Rückwendung zu einer vergangenen, in der Vorstellung verklärten Zeit äußert, deren Mode, Kunst, Musik oder ähnliches man wiederbelebt. Nostalgie.
Nostalgie.
Ich bin kurz eingeschlafen, es waren so viele Worte.
Ja, ich weiß, es ist sehr negativ konnotiert, oder?
Ja.
Also allein schon in der Deskription irgendwie.
Ich dachte mir, also ich hab immer gedacht, Nostalgie, das macht gar nichts mit mir, das Wort. Mhm. Und dann ist mir heute beim Malen, habe ich mir gedacht, es ist ein Verbinden, nicht nur, aber es ist auch ein Verbinden mit vergangenen Identitäten oder mit einer vergangenen Zeit in mir. Und ich habe mir gedacht, zum Beispiel, so als ich angefangen habe, Fahrrad zu fahren. Und das denke ich ja nicht mehr. Aber da gibt es bestimmte Erinnerungen, die ich habe. Und eigentlich, wie krass ist es?
Kriegst du dann so Flashbacks?
Ich kann das haben jetzt zum Beispiel. Ein harmloser Fahrradunfall, wo ich vielleicht 5, 7, 9 war, ich weiß es nicht. Oder als Jugendlicher, wo ich wirklich stundenlang E-Bass gespielt habe. Oder dann, wie ich Programmieren gelernt habe und dann habe ich jedes C++-Buch aufgesaugt. Oder dann eben nochmal später, dann, wo ich alle möglichen Zeichenmaterialien ausprobiert habe und auf einmal war Tusche so magisch für mich. Mhm. Lauter so Sachen, so die, wenn ich jetzt mit Tusche zeichne, dann ist es schön, es, ich mache das halt seit Ewigkeiten, deswegen ist es aufs Erste nicht so magisch. Aber eigentlich kann ich mich damit verbinden, dass es das schon mal war und dann ist es jetzt auch magisch. Mhm. Oder ich das erste Mal am Fahrrad freihändig fahren oder so. Deswegen dachte ich, es ist irgendwie eine Verbindung zu vergangenen magischen Momenten, die noch immer da sind, obwohl ich sie im Alltag gar nicht merke.
Mhm. Das war schön.
Mhm. Dachte ich mir dann auch. Dann habe ich mir gedacht, schön, dass ihr dieses Thema haben wolltet, weil ich war zuerst so, was, warum nehmen wir nicht Star Wars oder Babenheimer? Oder ja.
Ja, okay. Ja,
Nostalgie ist eine schöne Sache, also ja. Für mich. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Nostalgie und Vergangenheit?
Naja, für mich wird Vergangenheit einfach nur eine etwas am Zeitstrahl bezeichnen, das, was war. Und Nostalgie ist sagt etwas Emotionales. Mhm.
Auf dieser Zeitachse aus wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, man kann wahrscheinlich auch nostalgisch gegenüber Zukünftigen sein. Ich bin so nostalgisch, dass das und jenes hoffentlich passieren würde. Oder ich weiß nicht, ob man das kann, aber ich glaube, ich könnte so reden.
Da gibt es einen schönen Satz dazu, den habe ich mir nämlich extra aufgeschrieben. Preemptive Nostalgia of the possible but doubtful. Das ist das wollte ich mir irgendwann mal auf die Gitarre schreiben, nämlich. Mhm.
Tätowieren,
quasi die Gitarre tätowieren. Ja.
Wir brauchen mehr
aber Commitment. Das ist von diesem wunderbaren Song von Y, Paper Hearts. Und hat mir immer gut gefallen. Das ist ein schwermütiger Satz, aber schön.
Zum Abschluss wollen wir noch wissen, was das Wort Nostalgie mit unseren Gästinnen macht. Lukas Kranzelbinder hat dazu Folgendes zu sagen.
Nostalgie ist für mich irgendwie in letzter Zeit eher ein bisschen negativ besetzt. Jetzt gar nicht persönlich, aber so allgemein. Habe ich immer wieder so im Kopf, man sollte quasi nicht zu nostalgisch in der Vergangenheit verweilen. Mit diesem Früher war alles besser und diesem ganzen Denken werden gerade sehr viele Narrative aufgebaut weltweit, die politisch verwendet werden. Für mich persönlich, ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass es für mich sehr wichtig ist, zurückzuschauen auch und auch zu erkennen, was war und was man hatte, um auch ein bisschen stärker zu definieren, wer man eigentlich ist und wo man ist. Das ist natürlich in Bezug auf Familie ganz stark, in Bezug auf Kinder, wo die Zeit unglaublich schnell vergeht und man sich manchmal fragt, war man da eigentlich da diese ganzen Jahre? Meine Kinder sind 12 und 9 und die haben manchmal das Gefühl, das war zu schnell. Aber auch auf das, was man quasi beruflich macht oder was einen erfüllt, einfach zurückzuschauen, was man schon alles geschafft hat und einfach auch manchmal zu sagen, ja, das ist alles, das war alles sehr gut und das ist auch nach wie vor gut. Das ist noch da, auch wenn es schon vorbei ist. Aber man hat das in seinem Leben geschafft und ich glaube, das gibt einem sehr viel Zuversicht, um weiterzumachen und weiterzugehen.
Sarah Ostertag.
Nostalgie ist euer Thema. Tatsächlich glaube ich, der Begriff flog mir in den letzten Wochen immer wieder durch den Kopf, weil ich mich selber bei so Sachen ertappe, dass ich mir denke, huch, jetzt bist du 40. Und dann habe ich so nostalgische und sehnsüchtige Erinnerungen an diese Sommer, die ich vermeintlich als so frei und heiß und wild erinnere. So, ich kann aber gar nicht genau sagen, wann die waren, ob die jetzt in der Schulzeit waren oder ob die irgendwie noch im Studium waren. Ich glaube, es ist eher auch so ein projiziertes Gefühl von Freiheit, das immer dann kommt, wenn all die Aufgaben und all die Verpflichtungen und all die Zusammenhänge, in denen man so steckt, wenn man sich so ein Leben gebaut hat, zu dicht werden und aufflammen. Und dann kommt diese Nostalgie dieses Sommers irgendwie über mich. Und ich glaube, diese Nostalgie verbinde ich ganz stark mit Gärten und mit Pflanzen und mit dem Geruch von Pflanzen, also von Flieder und Jasmin. Genau, das. Ich glaube, das ist so das, was passiert bei mir im Kopf, wenn ich an dieses Wort der Nostalgie gerate?
Und was macht das Wort mit dir, Stefan Redelsteiner?
Nicht viel. Drum habe ich dieses Buch Der Problembär dieses Jahr rausgebracht, weil mich ständig Leute, wahrscheinlich nicht nur mich, aber auch mich ständig Leute über irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit, Dinge, die oft so 10 Jahre schon her sind, fragen. Und ich habe mir gedacht, ich will es jetzt einmal bündeln. Ich will jetzt einmal sozusagen von A bis Z fast nichts auslassen und die ganze Geschichte erzählen und es damit gut sein lassen. Natürlich war es ein totaler Fehlschluss von mir, weil jetzt muss ich erst recht wieder die ganze Zeit drüber reden. Wobei jetzt die Promophase des Buchs jetzt eh langsam vorbei ist. Und ich hoffe, jetzt kann ich meine Vergangenheit mal ein bisschen zu den Akten legen.
Plus, ich glaube ganz einfach, wenn jetzt irgendwer daherkommt und die genau die gleichen Fragen fragt, also jetzt in einem halben Jahr oder so, dann kannst du nachlesen.
Das war die Idee, genau. Ja. Das war eigentlich der Plan. Das habe ich mir so auch so zurechtgelegt als Antwort in Interviews, wieso ich das Buch machen wollte, dass ich dann sagen kann, wenn jemand mich was fragt, lies einfach nach. Aber natürlich in der Praxis geht das nicht, bin ich dann drauf gekommen, weil wie arrogant klingt das immer. In der Fantasie klingt das nach einer coolen Hollywood-Antwort, lies einfach immer ein Buch. Wenn es das in echt jemand sagt, was bist du für ein Arsch
da eigentlich? Ja, oder er sagt es so nett, aber dann im Nachhinein kriegst du es irgendwie so.
Die Nachrede.
Die Nachrede, ja genau.
Und Maria Reich?
Ich versuche mal laut nachzudenken. Also, bei dem Wort Nostalgie denke ich auf jeden Fall an Vergangenheit, an die Sehnsucht nach etwas Vergangenem und vielleicht an die Verzuckerung von etwas Vergangenem, an die geschönte Darstellung, an die Sehnsucht nach einem Ort, der vergangen ist, aber trotzdem ein Zufluchtsort ist, in Gedanken, in Tagträumen, eine wichtige, intensive Zeit, die man schmerzlich vermisst, in der man schwelgt. Bin ich ein nostalgischer Mensch? Wenn ich das so beschreibe, dann denke ich, dass ich das eigentlich sehr wenig tue. Also ich kann schon alte Zeiten innerlich aufleben lassen und dieses innere Aufleben darin auch genießen. Aber ich glaube, ich bin doch eigentlich sehr in der Gegenwart verankert und auch sehr gerne in der Gegenwart verankert. Und ich glaube, ich habe selten das Gefühl, dass es früher oder damals oder in irgendeiner bestimmten Lebensphase irgendwie besser war. Für mich sind Rückblenden auch oft ambivalent und ja, gar nicht so eindeutig nur schön, sondern eher voller gemischter Gefühle, manchmal auch schmerzhaft, auch verwirrend, auch schön, aber nicht nur schön. Und ich habe doch das Gefühl, dass sich das Leben, je mehr man eben in ein selbstbestimmtes Leben hineinwachsen darf, zum Besseren entwickelt. Darin bin ich vielleicht sogar eher der Zukunft zugewandter als der Vergangenheit. Eher neugierig, was die Zukunft bringt, auch optimistisch, trotz allem, als nostalgisch. Ich glaube, was mich weniger interessiert an dem Nostalgischen ist, dass die Zeit, auf die man darin Bezug nimmt, eine vergangene ist und darin eine abgeschlossene und für mich nicht mehr gestaltbare, zugängliche.
Dann droppen wir unsere Mics.
Ich wünsche allen eine schöne Zeit.
Schöne Feiertage und einen schönen Jahresabschluss.
Genau, und schreibt uns, was Nostalgie für euch bedeutet. Wir freuen uns über Postzusendungen, Brieftauben.
Brieftauben, ja.
Und schön. Weihnachten ist auch die Zeit der Geschenke. Ihr könnt gerne Geschenke schicken.
Ja,
weil ich gebe das ganze Jahr, ich bin die Weihnachtsfrau. Und jetzt, vielleicht kriege ich mal was.
Super gut.
Vielleicht kriegt die Kirche was zurück.
Ja, das cool. Naja.
Viel Spaß.
Ciao.
Tschüssi, Bussi. Tschüss. Bye, bye.
Doodle.
Also meine Feiertagsverabschiedung ist im Moment immer die, dass man doch bitte gerne ein Päckchen mit Blut oder Plasma oder einer Stammzellenspenderegistrierung oder auch einfach einem Kuvertchen mit Bargeld den Kids im St. Anna Kinderspital gerne unter den Kissbaum legen soll. Ich glaube, die freuen sich am allermeisten von allen.
Audiamo Plus. Wir hören uns.